Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr kennt doch das Gesetz. Eigentlich solltet ihr dann wissen, dass Gesetze für uns nur Gültigkeit haben, solange wir leben. Was bedeutet das? Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist an ihren Mann durch das Gesetz so lange gebunden, wie er lebt. Stirbt der Mann, dann ist sie von diesem Gesetz frei und kann wieder heiraten. Hätte diese Frau zu Lebzeiten ihres Mannes einen anderen Mann gehabt, wäre sie eine Ehebrecherin gewesen. Nach dem Tod ihres Mannes aber ist sie frei von den Verpflichtungen des Ehegesetzes. Niemand wird sie eine Ehebrecherin nennen, wenn sie als Witwe einen anderen Mann heiratet. Genauso ward auch ihr gebunden an das Gesetz. Aber ihr seid davon befreit worden, als Christus am Kreuz für euch starb. Und jetzt gehört ihr nur noch ihm, der von den Toten auferweckt wurde. Nur so werden wir für Gott Frucht bringen, das heißt leben, wie es ihm gefällt. Von Natur aus waren wir einst der Gewalt der Sünde ausgeliefert und wurden von unseren selbstsüchtigen Wünschen beherrscht. Durch das Gesetz wurde die Sünde in uns erst geweckt, so dass wir taten, was letztendlich zum Tod führt. Aber jetzt sind wir von diesen Zwängen frei, denn für das Gesetz sind wir tot. Deswegen können wir Gott durch seinen Heiligen Geist in einer völlig neuen Weise dienen und müssen es nicht mehr wie früher durch bloße Erfüllung toter Buchstaben tun. Soll das alles nun etwa bedeuten, dass Gottes Gesetz sündig ist? Natürlich nicht. Aber es ist doch so, ohne die Gebote Gottes hätte ich nie erfahren, was Sünde ist. Würde es dort nicht heißen, du sollst nicht begehren, so wüsste ich nicht, dass meine Leidenschaften Sünde sind. Die Sünde aber gebrauchte dieses Gebot des Gesetzes, um in mir alle möglichen Leidenschaften zu wecken. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Früher habe ich ohne das Gesetz gelebt. Erst seit ich das Gesetz mit seinen Geboten kenne, wurde auch die Sünde in mir lebendig. Und darum bewirkte das Gesetz meinen Tod. So hat mich Gottes Gebot, das den Weg zum Leben zeigen sollte, letztlich dem Tod ausgeliefert. Denn die Sünde benutzte das Gebot und betrog mich, indem sie statt des versprochenen Lebens den Tod brachte. Das Gesetz selbst aber entspricht Gottes Willen, denn jedes einzelne Gebot ist heilig, gerecht und gut. Kann aber etwas, das gut ist, meinen Tod bewirken? Nein, ganz und gar nicht. Aber gerade dadurch, dass die Sünde das Gute benutzte, um mir den Tod zu bringen, hat sie sich als Sünde entlarvt. Erst durch das Gebot ist sie in ihrer ganzen Abscheulichkeit sichtbar geworden. Das Gesetz ist von Gottes Geist bestimmt, das wissen wir genau. Ich aber bin nur ein Mensch und der Herrschaft der Sünde ausgeliefert. Ich verstehe ja selber nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht. Aber was ich verabscheue, das tue ich. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle, dann gebe ich damit zu, dass Gottes Gesetz gut ist. Das aber bedeutet, nicht ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Deshalb werde ich niemals das Gute tun können, so sehr ich mich auch darum bemühe. Ich will immer wieder Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bestimme über mich, sondern die Sünde in mir verführt mich zu allem Bösen. Ich mache immer wieder dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue das Böse. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als Gottes Gesetz zu erfüllen. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe, und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser Gefangenschaft befreien? Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. So befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten aber dem Gesetz der Sünde. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt.
Wir beten und sagen, Heiliger Geist, rede du heute Morgen zu uns und lass uns neu begreifen, wie groß die Herrlichkeit der Gnade Gottes ist, die uns begegnet in Jesus Christus. Amen. Wir haben ja jetzt etliche Wochen miteinander über Sünde geredet. Kein sehr schönes Thema, aber ein nötiges Thema. Ein Thema, das eine besondere Schwere dann bekommt, wenn einem klar wird, dass Sünde nicht bloß irgendwelche Bagatelldinge sind, irgendwas, was man leicht hinabtun kann, sondern dass es ein schwerwiegendes Problem ist, eine Verfehlung dessen, was Gott in meinem Leben eigentlich, wofür er mich geschaffen hat, was er mit mir vorhat. Und dass Sünde nicht nur ein Problem der anderen ist, sonst wäre es ja immer einfach, drüber zu reden, beim anderen sehe ich die Sünde auch immer ganz einfach, sondern dass Sünde mein Problem und mein Thema ist. Und wir haben etliche Wochen lang immer anhand eines gleichen Musters dieses Thema unter verschiedenen Facetten angeschaut. Wir sind immer ausgegangen von einem Bild, so wie die Bibel auch ganz viel in Bildern über Sünde redet. Wir haben moderne Bilder bemüht, um ein Stück weit erfassen zu können, was Sünde ist, zumindest einen Aspekt davon. Und wir sind da aber auch nicht stehen geblieben, sondern wir haben gesagt, wir wollen ja eigentlich nicht über Sünde reden, wir wollen ja eigentlich über das Gute reden, über Evangelium reden, die gute Nachricht, Gottes Antwort auf die Sünde, die wir in Jesus Christus finden. Deswegen sind wir von dem Bild immer weiter gegangen und haben gesagt, okay, aber wie ist jetzt Jesus die Antwort darauf und was ändert sich durch Jesus? Und haben dann jeden Sonntag zwei Fragen gestellt, was macht das jetzt mit mir und was macht das mit anderen? Da haben wir schon eine ganze Reihe von Bildern miteinander angeguckt. Wir haben über Blindheit geredet, über Herzenshärte, über Sünde als Sucht. Wir haben über das Dilemma zwischen Selbstvergötterung und Selbstaufgabe zu leben geredet. Wir haben über Geld geredet, über die Suche nach Sicherheit und letztes Mal über die Trägheit. Und heute würde ich gern so ein bisschen so einen Schlussstrich ziehen unter diese ganze Reihe. So ein bisschen die Frage stellen, okay, was mache ich jetzt denn mit allem dem? Und wenn du die letzten Wochen da warst, oder immer wieder zumindest da warst und was mitbekommen hast von dieser Reihe, dann geht's dir vielleicht ganz ähnlich, wie es mir geht. Also da gab's nicht bloß eine Predigt, die ich direkt für mich selber gehalten habe. Dieses Thema spricht mich an und es macht mir an manchen Stellen ein ganz schön schlechtes Gewissen. Weil ich weiß, dass es da in meinem Leben Defizite gibt, wenn es zu diesen Fragen kommt. Vielleicht kannst du dich da auch reinfühlen in diese Sache. Und ich glaube wahrscheinlich, wenn wir es vergleichen würden, wären vielleicht die Schwerpunkte unterschiedlich. Der eine hat sich vielleicht von einem Bild mehr angesprochen gefühlt und der andere von einem anderen Bild. Aber ich glaube, wir würden uns schon alle irgendwo darin finden, dass es uns anspricht und uns aufzeigt, wo Dinge in unserem Leben noch nicht in Ordnung sind. Und die Frage ist immer wieder, was mache ich mit all dem jetzt? Darum soll es heute Morgen nochmal gehen. Gleichzeitig, und das sieht man vielleicht auch schon daran, dass das Titelbild so eine Martin-Luther-Statue ist, wird das Ganze heute auch nochmal passend zum Reformationsjubiläum, das diese Woche gefeiert wird, auch nochmal so eine richtige Reformationspredigt. Denn bei all dem Gerede über 500 Jahre Reformation muss man sich ja immer fragen, was heißt das eigentlich und wofür steht es? Und dann wird ganz viel mit irgendwelchen lateinischen Begriffen um sich geworfen und irgendwelche Solus und Sola und was weiß ich, die da kommen. Aber ich glaube, dass wir heute Morgen da ziemlich zum Kern kommen, dessen, worum es geht. Und wenn du dich jetzt angesprochen gefühlt hast bei diesem Thema Sünde und wenn das dich umtreibt und was mit dir macht und vielleicht auch ein schlechtes Gewissen macht, dann möchte ich dir heute Morgen jemanden vorstellen, dem es ganz ähnlich ging, direkt in Verbindung mit der Reformation. Da hört man ja immer viel über Martin Luther, aber da gab es ja noch ein paar andere wichtige Leute. Und ich würde dir heute gerne den Mann auf der nächsten Folie vorstellen. Das ist Philipp Melanchthon, 1497 in Bretten geboren, also gar nicht so weit von hier weg. Ein absolutes Genie, der Mann. Mit 12 hat er angefangen an der Universität in Heidelberg zu studieren. Mit 21 war er Rektor der neu gegründeten Universität in Wittenberg. Also ein Universalgenie, hat die Uni-Ausbildung in Deutschland reformiert, Grammatiken in Griechisch und Lateinisch geschrieben, Lehrbücher in den Fächern Rhetorik, Ethik, Physik, Geschichte, Geographie und Astrologie und natürlich Theologie, hat das erste Gymnasium in Deutschland gegründet und so weiter und so fort. Ein absolutes Genie dieser Mann und gleichzeitig auch so der große Verstand
hinter dem ganzen Thema der Reformation. Ein enger Freund von Martin Luther, der an vielen Stellen die Gedanken Martin Luthers und der Reformation so ein bisschen auch in eine systematisch verstehbare Form gebracht hat. Schon 1521 hat er die erste Ausgabe des klassischen theologischen Lehrwerks der damaligen Zeit geschrieben. Später hat er den Titel Präzeptor Germaniae, Lehrer Deutschlands, bekommen. Hat unter anderem auch die lutherische Bibelübersetzung, die ja berühmt geworden ist, durchgesehen und korrigiert, weil sein Sprachverständnis deutlich besser noch war als das von Martin Luther. Also ein Mann mit einem unglaublichen Verstand, eng befreundet mit Luther, ganz stark die Reformation fortgetrieben und doch sehr, sehr unterschiedlich von dem Martin Luther, der so bekannt ist. Luther, das war so ein kräftiger Mann, korpulent gebaut, laute Stimme, oft sehr polternd. Wir haben am Dienstag hier beim Brunch so ein paar Zitate aus seinen Tischreden gehört und das waren noch harmlose Zitate. Da gibt's also schon welche, wo er richtig zulangt, der Luther. So poltern, das konnte er. Er hat gesagt, das hat er den Predigern beigebracht, man muss dem Volk aufs Maul schauen. Und so reden, wie die auch reden, dann verstehen die, wenn man predigt. Und so berühmte Lieder, die wir heute singen, so Martin Luther, da fällt jedem gleich ein, ein feste Burg ist unser Gott. Da hat Martin Luther einen Kneipenschlager der damaligen Zeit genommen. Ja? Also ein Lied, das die Leute gegrölt haben am Stammtisch und hat die Melodie genommen und hat einen neuen Text draufgeschrieben. So war er halt, der Martin, volksnah und laut und eine große Klappe. Und Philipp Melanchthon war genau das Gegenteil davon. Ein Mann mit einem unglaublichen Verstand, aber sensibel, leicht verletzbar, zart. Die beiden sind ganz oft aneinander geraten. Der Melanchthon hatte oft ganz schwer mit Luthers Art umzugehen, mit dieser groben Art. Und in seiner eher zurückhaltenden, verletzlichen Art war Philipp Melanchthon auch einer, der ganz, ganz schnell auch ins Fragen kam. Und auch ins Zweifeln kam, der genauso die Fragen, die dich und mich umtreiben, wenn wir das Thema Sünde hören, dem das ganz arg nahe ging. Und der sich immer wieder gefragt hat, so angesichts all der Dinge, die man auch falsch machen kann im Leben, wie kann ich da überhaupt es schaffen, da meinen Weg zu finden mit Gott? Und an einem dieser Tage, als Philipp Melanchthon 1521 mal wieder so richtig in so einer depressiven Phase war, weil ihn die Lebenszweifel geplagt haben, weil ihn das schlechte Gewissen ob seiner Sünde und seiner Fehler geplagt hat, da hat ihm am 1. August 1521 Martin Luther einen Brief geschrieben, der weltberühmt geworden ist, unter anderem wegen einem Teilzitat, das heute der Titel der Predigt ist. Die Ruth hat mich vorher schon gefragt, was ist denn auch das für ein Predigttitel? Sündige tapfer. Ich will ja doch gar nicht sündigen, ja. Und das ist auch mit Sicherheit, also bitte geht nicht heim und sagt, der Pastor hat uns heute gesagt, wir sollen mal tapfer sündigen oder so. Aber dieses Zitat ist weltberühmt geworden, weil es aus diesem Brief kommt. Und es ist eben aber nur ein Teil eines Satzes. Und ich möchte euch heute Morgen gerne den ganzen Satz vorlesen, den Martin Luther dem Melanchthon in seinen Zweifeln schreibt und in seinen Gewissensbissen. Ein Vorschlag, wie man damit umgehen könnte. Vielleicht ein überraschender, das ahnt man schon an diesem Satzteil, der da gerne zitiert wird. Und trotzdem mit Sicherheit der richtige. Martin Luther schreibt an Philipp Melanchthon, sei ein Sünder und sündige kräftig. Aber glaube noch stärker und freue dich in Christus, welcher der Sieger ist über die Sünde, den Tod und die Welt. Das ist der ganze Satz, den man eigentlich zitieren müsste und nicht bloß sündige tapfer oder sündige kräftig, wie es jetzt hier übersetzt war. Er hat es ursprünglich auf Latein geschrieben, das war ja so unter Gelehrten dann das ganze Pecca fortiter heißt es da für die Lateiner. Ne? Ich lese ihn nochmal langsam und dann müssen wir da glaub mal drüber nachdenken. Über die Sache und was da drin steckt. Sei ein Sünder und sündige kräftig, aber glaube noch stärker und freue dich in Christus, welcher der Sieger ist über die Sünde, den Tod und die Welt. Ich glaube, das muss man mal ein bisschen auseinandernehmen. Und da muss man logischerweise am Anfang anfangen, auch wenn dieser Anfang tatsächlich ein bisschen verdächtig klingt. Sei ein Sünder, schreibt Martin Luther seinen besten Freund. Und das kann ja wohl nicht ernst gemeint sein, oder? Also wenn das ist, was man jetzt hier als Reformator seinem Freund als Lebensratschlag mitgibt, sei halt ein Sünder, ne, dann sündige halt. Ja? So geht's ja weiter. Sündige kräftig, lang so richtig rein. Das klingt wie ein totaler Widerspruch übrigens zum Römerbrief. Und zwar, wenn man gerade das Kapitel vorher liest, wir haben heute Kapitel 7 gelesen, wenn du Kapitel 6 liest, wo Paulus gerade im 5. Kapitel vorher so den Triumph der Gnade Christi über die Sünde erklärt hat, da kommt er dann mit einer rhetorischen Frage am Anfang von Kapitel 6 und fragt, ja sollen wir jetzt alle noch mehr sündigen, damit es noch mehr Gnade geben kann, die triumphiert? Und die Antwort darauf ist selbstverständlich, nein, sollen wir nicht. Und das ganze Kapitel 6 geht darum, dass wir doch mit Christus gestorben sind. Da kommt das Taufbild mit raus. Das ist das typische Kapitel, das man bei der Taufe immer wieder liest. Ne? Dass wir mit Christus, in der Taufe wird es sichtbar, gestorben, begraben und zu neuem Aufleben auferstanden sind und deswegen der Sünde tot sein sollten. Das ist die Antwort von Paulus darauf. Und jetzt schreibt Martin Luther, sei ein Sünder und sündige kräftig. Was meint der denn damit? Ich glaube gar nicht, dass es als Aufforderung gemeint ist an dieser Stelle, aber ich glaube, dass der Satz richtigerweise und wichtigerweise mit einer Feststellung anfängt, die man auf gar keinen Fall überspringen kann. Sei ein Sünder, muss man den Philipp Melanchthon eigentlich auch gar nicht auffordern, genauso wenig wie man mich auffordern müsste, ein Sünder zu sein. Das klingt ja so, naja, wie wenn das zu jemand gesagt ist, der das jetzt noch gar nicht ist und sagt, jetzt werd halt ein Sünder und fang an kräftig zu sündigen, ja? Aber das ist ja lächerlich. Das weiß Philipp Melanchthon noch viel besser als jeder andere. Aber ich weiß es für mein Leben und du weißt es für dein Leben wahrscheinlich auch. Da muss man niemand auffordern. Ich bin ein Sünder. Das ist eine Tatsache. Da kann man gar nichts dran ändern. Wenn du den Römerbrief von vorne lies, dann steht da im Vers 23, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das ist die vernichtende Diagnose, die Paulus realistisch über diese Welt aufstellt. Das schließt dich und mich mit ein. Da kann sich keiner ausnehmen. Da kann keiner sagen, nee, aber in meinem Leben ist doch alles in Ordnung. Jeder von uns muss ganz realistisch feststellen, ich bin ein Sünder, so weh es tut, diese Feststellung. Es ist die einzig richtige, die ich treffen kann. Und in diesem 7. Kapitel, das wir gerade gelesen haben, da baut der Paulus das ja noch aus und erklärt, wie er selbst das erlebt. Und vielleicht hast du da so manches gehört, was dir auch bekannt vorkommt. Also mir zumindest schon. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue, schreibt kein Geringerer als der Apostel Paulus. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz recht und es heißt es gut. Und das bedeutet, der Handel bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und dann in Vers 21, ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest, so sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Ich bin ein Sünder. Das muss auch ein Paulus von sich sagen. Auch der nimmt sich nicht aus dieser Kategorie, weil es niemand kann. Vielleicht am steilsten auf den Punkt bringt es nicht der Paulus, sondern jemand anders, der Schreiber des ersten Johannesbriefs in der Bibel, der schreibt, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Das kann man natürlich machen. Ja, man kann sich natürlich einreden, dass doch alles in Ordnung ist. Man kann natürlich so tun, als wäre Sünde wirklich nur ein Thema für die anderen oder in meinem Fall ein Thema der Vergangenheit. Zu sagen, ja, ich war mal ein Sünder, aber jetzt doch nicht mehr. Ist das denn wirklich so? Gibt es irgendjemand, der sich hinstellen kann? Also Paulus kann's nicht. Gibt es irgendjemand, der sich hinstellen kann und sagen, ich war ein Sünder und dann kam Gott und hat alles radikal geändert und jetzt sündige ich nicht mehr. Jetzt geht alles gut. Paulus kann das nicht von sich sagen. Martin Luther kann es nicht von sich sagen. Ich kann es nicht von mir sagen. Und was Paulus dem Melanchthon schreibt, das ist der Anfang des Satzes, aber bitte, wohlgemerkt nur der Anfang, und man darf das nicht machen, was hier so oft passiert ist, dann nur die Hälfte des Satzes zitieren. Ja? Aber der Anfang des Satzes ist die Feststellung, ich bin ein Sünder. Sei ein Sünder. Sei dir bewusst, dass du ein Sünder bist. Und denk auch nicht, das ist dann das, was bei Menschen oft passiert, dass du der Einzige bist auf dieser Welt. Das sind ja das, was auch dann schnell reinkommt, wenn ich dann zugestehe, dass ich Sünder bin. Dann frage ich mich, warum bin ich so schlecht und alle anderen, die kriegen das immer so toll hin, ja? Nee, die Feststellung ist, wir stecken da alle drin. Wir sind alle Sünder. Und keiner von uns kann behaupten, dass ihn das nicht betrifft. Und die Sünde, die immer noch eine Rolle spielt in unserem Leben, die beschreibt Paulus hier als Macht, die durchaus in unserem Leben was auslöst, die uns dazu bringt, Dinge zu tun, die wir nicht mögen. Und wir kennen das Ziel und wir wissen, was das Ideal Gottes ist und wir leben trotzdem ganz anders. Und das Ende ist die Feststellung, ich, unglückseliger Mensch. Kapitel 7, Vers 24. Mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Will mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Und wenn man so weit ist, dann darf man weiterlesen. Sei ein Sünder, sagt Paulus, sagt Luther, und sündige kräftig. Will damit jetzt sagen, jetzt fang noch extra an zu sündigen. Aber hab Mut in all dem drin, dass du ein Sünder bist und dass du sündigen wirst immer wieder. Fasse Mut mitten in dieser Lage, die eine Tatsache deines Lebens ist. Denn, jetzt geht's weiter, glaube noch stärker und freue dich in Christus, welcher der Sieger ist über die Sünde, den Tod und die Welt. Ich, unglückseliger Mensch, schreibt Paulus, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Und dann kommt Vers 25. Doch! Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es gibt eine Antwort auf die Tatsache, dass ich ein Sünder bin. Das Problem meiner Sünde stellt Gott Christus und seine Gnade gegenüber. Ich muss immer feststellen, ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich kann mich nicht ändern. Ich kann mein Leben da nicht rausziehen aus diesem Ding. Ich kann nicht gut machen, was in meinem Leben schlecht ist. Aber er kann es. Ich muss immer feststellen, ich verdiene das nicht. Ich bin ein Sünder. Und selbst jetzt, wo mir Gottes Gnade begegnet ist, gibt es immer wieder diese Momente, wo ich genau das Gegenteil tue und letztlich damit eigentlich Gottes Gnadengeschenk mit Füßen trete. Weil ich müsste es doch jetzt wissen und verstanden haben, ich verdiene es nicht, immer noch nicht. Aber er schenkt es, das ist Gnade. Und wo sich niemand vor Gott rühmen kann, auch ich nicht, da schenkt er. Einfach aus freien Stücken, weil er dich und weil er mich so liebt, schenkt er Vergebung, Gerechtigkeit und Leben völlig unverdient. Wir alle sind Sünder, haben wir vorher gelesen. Römer 3, Vers 23, das ist dieser berühmte Vers mit dieser Feststellung. Irgendwann musste ich den mal auswendig lernen. Ich weiß gar nicht, muss man fragen, so bei den Rangers... Ist das heute noch so, NTC? Da gibt's die sogenannte Römerstraße. Vielleicht kennen manche andere von euch die auch. Das sind so 5 oder 6 Verse, davon die erste 2 aus dem Römerbrief. Deswegen heißt es so, die man so lernt, so als Grunderklärungen des Evangeliums. Und da ist das immer der erste Schritt zu feststellen, wir sind alle Sünder. Ja? Und dann kommt als nächstes Römer 6, Vers 23. Der Sünde sollt ist der Tod. Aber eigentlich ist es schade, dass wir immer nur diesen Vers dann lesen. Alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das ist nicht einmal ein ganzer Satz. Ja, da ist nicht einmal ein Punkt irgendwo oder sowas, weder davor noch danach. Eigentlich müsste man doch das hier hören. Ich lese mal ab Vers 21, das muss man eigentlich. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder Nichtjude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Das haben wir gerade schon mal gehört. Und es geht aber weiter. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist ein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Man darf da nicht aufhören zu lesen an dieser Stelle. Ja, ich bin ein Sünder. Das ist eine Tatsache. Die kann ich nicht irgendwie wegreden. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Alle haben gesündigt. Aber dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Dieser Teil gehört unbedingt mit dazu, zu diesem Satz. Und das kann man an anderer Stelle genauso durchexerzieren. Ne? Dann haben wir auf der Sündensold ist der Tod, das Geschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Oder dann, was ich euch gerade gelesen habe aus dem ersten Johannesbrief, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Ja, aber wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So geht es direkt weiter. Da darf man nicht aufhören zu lesen an dieser Stelle. Ja, ich bin ein Sünder, aber Jesus Christus ist das große Aber Gottes dem gegenüber. Und dieses Aber beruht nicht auf irgendwas, was ich wäre und was ich könnte und was ich verdient hätte oder was ich machen kann, weil da gibt's nichts. Ich bin ein Sünder. Aber Jesus selber wird das Aber Gottes. In ihm schenkt Gott sich selber ohne dass ich es verdient habe. Und deswegen kann Luther der seinem Freund Melanchthon schreiben, sei ein Sünder, du bist es doch, sei ein Sünder und sündige kräftig, weil das wird passieren in deinem Leben immer und immer wieder. Aber glaube noch stärker und freu dich in Christus, welcher der Sieger ist über die Sünde, über deine Sünde, über den Tod, über deinen Tod und über die Welt. Das ist das Aber, das dahinter gehört. Ich bin ein Sünder, aber Gott schenkt mir Gnade. Das gehört unbedingt dazu. Und mit dieser Gnade, aus dieser Gnade, die wir nachher hier miteinander feiern im Abendmahl, schenkt Gott mir noch viel mehr. Deswegen muss man den Römer 7, der ein wirklich deprimierendes Kapitel ist, wenn man diese all das liest, was Paulus beschreibt über sich und wo ich so sehr nachvollziehen kann für mich, all das Gute, was ich tun will und doch nicht tue immer wieder. Deswegen muss man den unbedingt weiterlesen, hinein ins 8. Kapitel. Und da tun uns wirklich diese Kapitelnummern, die man viel, viel später noch dazu gemacht hat, um sich besser orientieren zu können, die tun uns keinen Gefallen an der Stelle, weil man so denkt, hier ist was zu Ende und da kann man jetzt aufhören zu lesen und da kommt ja dann was Neues. Das ist ja gar nicht so. Bei Paulus, da geht es ja direkt weiter von diesem Dilemma, ich möchte, aber ich kann nicht, hinein in die Feststellung, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wer das nicht dazu liest, der hat das Wichtigste überhaupt verpasst an dieser Stelle. Ja, ich bin ein Sünder. Da kann ich nicht davon weg, von dieser Feststellung. Aber es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist ein Freispruch. Das ist ein Spruch, mit dem Gott mich gerecht spricht. Wie kann der das? Wie macht der das? Das geht doch nicht. Der kann doch auch nicht einfach so tun, als wäre meine Sünde nicht geschehen, als würde ich alles perfekt machen und so. Das muss er aber auch nicht. Wer das ausführlich sehen will, der muss Römer 4 lesen. Ein ganzes Kapitel, wo Paulus das am Beispiel von Abraham durchexerziert, dem großen Stammvater Israels, über den er sagt, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und da benutzt Paulus sprachlich Begriffe aus dem Bankwesen, aus dem Finanzwesen der damaligen Zeit. Das klingt so in der Originalsprache, wie wenn Paulus schreibt, da ist ihm Gerechtigkeit auf sein Konto gut geschrieben worden. Gerechtigkeit, die woanders herkommt, so als Überweisung praktisch sozusagen, die ihm jetzt angerechnet wird, obwohl sie vorher auf einem ganz anderen Konto stand. Das ist nicht seine eigene, die hat er sich nicht verdient, die hat er nicht auf sein Sparkonto eingezahlt, jeden Tag ein bisschen und dann ist es immer mehr geworden und klar hat er vielleicht auch mal was abgehoben, aber insgesamt hat er doch mehr gespart. Nee, der hat nichts vorzuweisen und dann kommt Gott und rechnet ihm seine Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit Jesu Christi an, als Geschenk. Mit anderen Worten, um wieder zurück zu sein zu dem Gerichtsbild, wenn ich vor dem Richter stehe oder wenn Abraham vor dem Richter steht oder wenn du oder Philipp Melanchthon oder wer auch immer vor diesem Richter steht, dann schaut Gott bei dem, der im Glauben annimmt, was Jesus getan hat, dann schaut Gott nicht mehr mich an, sondern schaut Jesus Christus an und spricht mich frei auf der Basis von dem, was er dort sieht. Das ist es, was Gott mir verspricht. Das ist es, worum es hier geht. Wenn Paulus schreibt, er hat jetzt eine neue Gerechtigkeit gebracht in Jesus Christus, die er uns als freies Geschenk durch Gnade macht. Heißt das jetzt, ich bin jetzt kein Sünder mehr? Also in Gottes Augen heißt es das tatsächlich. Wenn Gott mich anschaut, dann sieht er nicht einen Sünder, sondern dann sieht er die Gerechtigkeit Jesu Christi, die er als die meine zählt. Wenn ich in mein Leben reinschaue, dann stelle ich ganz realistisch fest, ich bin immer noch ein Sünder. Ich mache immer noch ganz viele Dinge falsch. In dem Wissen und in dem Leben mit Jesus und in der Veränderung, die sein Heiliger Geist über lange Zeit in mir wirkt und wo es noch so viel zu tun gibt, dass er weiter wirken kann. Ich bin immer noch ein Sünder mit Fehlern und ich bin gleichzeitig in den Augen Gottes ein Gerechter. Und diese Spannung, dieses gleichzeitig Sünder und Gerechter sein, also eines der großen Schlagworte der Reformation, auf Lateinisch heißt es simul justus et peccator, gleichzeitig ein Gerechter und ein Sünder. Das ist die zentrale Feststellung des Evangeliums. Es bleibt immer und wird immer bleiben, dass ich nichts zu bringen habe, dass ich nichts darstelle und es mir nicht verdienen kann. Und es bleibt gleichzeitig immer, dass Gott mir aus Gnade die Gerechtigkeit Jesu Christi zurechnet. Und natürlich gibt es in mir drin Veränderungen. Natürlich wirkt der Heilige Geist in mir. Natürlich findet alles das statt, was wir unter dem Begriff Heiligung verstehen. Und das ist ganz wichtig. Wir reden über Frucht des Heiligen Geistes, über Veränderung. Paulus kann im gleichen Römerbrief schreiben, passt euch nicht der Welt an, sondern lasst euch verändern in eurem Denken. Da ist ganz viel Veränderung drin. Aber niemand von uns kommt an in diesem Leben an einem Punkt, wo wir sagen können, okay, jetzt ist die Veränderung komplett. Jetzt bin ich nur noch heiliger, nur noch gerechter. Sünder, das war früher. Aber der Prozess ist jetzt abgeschlossen. Ich werde in diesem Leben immer in dieser Spannung stehen, dass ich ein Sünder bin und Gott mir, gut, dass er es tut, aus seiner Gnade trotzdem die Gerechtigkeit Jesu zuspricht. Sei ein Sünder und sündige kräftig, schreibt Paulus dem Melanchthon, aber glaube noch stärker und freu dich in Christus, welcher der Sieger ist über die Sünde, den Tod und die Welt. Wenn du Martin Luther fragst, ist das das Zentrum der Reformation, das was wir jetzt 500 Jahre Jubiläum feiern. Das ist der Kern des Evangeliums. Bei Martin Luther hieß dieses Ding auf Lateinisch Articulus Stantis et Cadentis Ecclesiae. Das heißt, der Artikel, mit dem die Kirche steht oder fällt. Wenn du das weißt, dann steht dein Glaube. Wenn du das nicht hast, kannst du den ganzen Rest vergessen. Wenn du verstehst, dass Gott aus seiner Gnade Sünder, die nichts vorzuweisen haben, frei macht dadurch, dass er ihnen Christi Gerechtigkeit schenkt, dann hast du alles. Deswegen kann dann Paulus, und das war die zentrale Entdeckung, die Luther überhaupt erst auf diese ganze Spur gebracht hat, schon am Anfang seines Briefes das hier schreiben. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen, denn im Evangelium zeigt Gott seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, zu der man nur durch den Glauben Zugang hat, und sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Und so bin ich Sünder. Und so werde ich es bleiben, mein ganzes Leben lang. In der Hoffnung auf die Veränderung durch Gottes Geist, der mir hilft, da in manchen Dingen noch ganz anders zu werden und darüber hinaus zu wachsen durch seine Kraft, weil mit meiner geht's nicht. Aber in dem Wissen, dass in diesem Leben ich immer ein Sünder sein werde. Und gleichzeitig bin ich schon ein Gerechter. Gleichzeitig nennt mich Gott schon einen Heiligen. Gleichzeitig bin ich schon ein Erbe Jesu Christi. Gleichzeitig bin ich schon Gottes Kind. Gleichzeitig bin ich schon freigesprochen. Gleichzeitig schaut mich Gott als gerecht an, weil er's mir Sünder aus Gnade schenkt. Das feiern wir
miteinander. Das ist die Antwort auf die Sünde. Und so kommen wir heute zu Gott. Und wir kommen nachher an diesen Tisch. Und in diesen Elementen, da erleben wir das wieder neu mit, wie groß die Liebe Gottes ist, der sein Leben für uns gibt in Jesus Christus und sein Leben mit uns teilt in Jesus Christus. Und wir kommen, und die einzig sinnvolle Art zu kommen, ist, sich nichts vorzumachen. Ich komme hierher an diesen Tisch als Sünder. Anders kann ich gar nicht kommen. Weil die Sache ist auch, wenn ich kein Sünder wäre, dann bräuchte ich das alles auch gar nicht. Aber ich brauch's. Ich bin ein Sünder. Und ich darf trotzdem kommen, weil ich auf Jesus schaue. In ihm zeigt sich Gottes Liebe und Gnade zu mir. Und ich darf hierher kommen, nicht nur als Sünder, sondern als einer, der sich beschenken lässt von Gottes Gnade. Ich bin gerecht gesprochen in ihm. Und ich kann mit Luther sagen, aber ich glaube noch stärker. Und ich freue mich in Christus, welcher der Sieger ist, über die Sünde, den Tod und die Welt. Amen. Ich lade dich ein, zu diesem Jesus zu kommen mit mir. Ich lade dich